Paul Sexas. Extraordinaire sur ses 26 km. Tout a été fait proprement. Il est extraordinaire ce garçon.
Paul Sexas ist erst 19 Jahre alt und schon die neue große Hoffnung der französischen Radsportnation. Doch die Tour de France ist weit mehr als der Kampf ums gelbe Trikot. Sie ist Volksfest und eine gigantische Werbeshow für Frankreich. Folge 108 von Francophile über den Mythos Tour de France. Zu Gast ist der Journalist und Buchautor Stefan Klemm. Mein Name ist Andreas Noll. Wenn die Tour de France durchs Land zieht, wird ganz Frankreich zum Stadion. Der Eintritt ist frei, Millionen Menschen stehen an den Straßen und vor dem Fahrerfeld rollt eine Werbekarawane durchs Land, die an einen Karnevalsumzug erinnert. Vor den Fernsehgeräten geht es längst nicht nur um den Sport. Hubschrauberbilder zeigen Schlösser, Kirchen, Bergdörfer und spektakuläre Landschaften. Die Tour ist damit wohl auch die wirkungsvollste Tourismuswerbung, die Frankreich besitzt. Doch wie bewusst wird dieses Bild des Landes inszeniert? Wie französisch ist die Tour noch, wenn die stärksten Fahrer, die Teams und die Sponsoren aus aller Welt stammen? Warum wartet Frankreich seit Bernard Hinault im Jahr 1985 auf einen eigenen Toursieger? Darüber spreche ich mit Stefan Klemm. Er begleitet die Tour de France seit 1998 und ist in diesem Jahr zum 18. Mal live dabei. Der Historiker und Germanist schreibt unter anderem für den Spiegel, die Zeit, die FAZ, die NZZ und die deutsche Ausgabe der Sports Illustrated. Sein 600 Seiten starkes Buch Tour de France, kein Berg zu hoch, kein Weg zu weit, gehört zu den Standardwerken der Frankreich-Rundfahrt. Stefan, bevor wir tiefer in die Tour de France und vielleicht auch in die Geschichte einsteigen und was dazugehört, was ist denn für dich bisher die sportliche Geschichte dieser Tour 2026, was wird davon sportlich in Erinnerung bleiben?
Also zwei Sachen würde ich sagen. Zum einen die herausragende Performance von Tadej Pogacar, der ja bereits einige Etappen gewonnen hat und souverän die Führung im Gesamtklassement übernommen hat. Das ist das eine. Und das andere ist, dass zwei seiner Konkurrenten durch Stürze ausgefallen sind. Zunächst Jonas Vingegaard, der eigentlich als Kronprinz im Rennen war und drauf und dran war, vielleicht die ein oder andere Etappe zu gewinnen, fällt halt als Gegner aus. Und Florian Lipowitz, der deutsche Tourstarter, letztes Jahr Dritter geworden bei der Tour, mit großen Ambitionen auch in diesem Jahr gestartet, lag aussichtsreich im Rennen ebenfalls und ist dann Anfang der dritten Woche der Tour de France beim Zeitfahren in einer Rechtskurve so böse gestürzt, dass er sich wie Vingegaard das Schlüsselbein gebrochen hat. In beiden Fällen sogar das rechte Schlüsselbein. Und das sind so zwei sportliche Dinge, die über allem schweben, gerade über der Tour de France. Und wenn wir noch einen dritten Punkt hinzunehmen, wäre es vielleicht aufgrund der beiden Ausfälle von Lipowitz und Vingegaard, tut sich jetzt ja eine Möglichkeit auf, noch den ein oder anderen Podiumsplatz zu belegen. Und da gibt es einen jungen Franzosen, 19 Jahre alt, Paul Sexas, dem viele das zutrauen. Und wenn man am Rand der Strecke steht, der Tour, und den Namen Sexas über Lautsprecher vernimmt, rasten die Leute förmlich aus. Also es ist eine Sexas-Mania. Das ist vielleicht der dritte sportliche Punkt, der über dieser Tour de France schwebt.
Über die Sexas-Mania werden wir vielleicht später nochmal sprechen. Aber vielleicht nochmal vorher die Frage nach dem, ja, nach dem großen Favoriten, nach dem, der sehr, sehr, sehr wahrscheinlich diese Tour de France gewinnen wird, nämlich Tadej Pogacar. Du hast ihn gerade schon genannt, führt deutlich. Kann man das sagen? Ist diese Tour sportlich eigentlich entschieden oder können jetzt noch diese drei Bergankünfte etwas verändern?
Die drei Bergankünfte liegen Pogacar grundsätzlich. Es geht bei diesen drei Bergankünften ja unter anderem zweimal am Freitag und Samstag hinauf nach Alpe d'Huez. Und er hat schon verlauten lassen, dass er mindestens einmal den Alpe d'Huez auch gewinnen möchte. Und bisher ist eigentlich immer das eingetreten, was er auch vorhergesagt hat oder was er sich wünschte. So stark ist er eigentlich, dass er sagen kann, heute ist ein Tag für mich am Start, ne, und ich werde gewinnen. Also das ist schon mal ein Phänomen. Aber das andere ist eben, wir sprachen gerade über die Stürze und die kamen auch völlig unvermittelt und aus dem Nichts. Und es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass auch Pogacar mal in Gefahr gerät, ne? Sodass man sagen kann, das Rennen ist wirklich erst in der letzten Sekunde entschieden, wenn kein Nagel mehr auf der Straße liegt oder kein Hund mehr von links nach rechts über die Straße läuft und ausgerechnet Pogacar erwischt, sodass man sagen kann, dass das alles glatt läuft. Und davor hat er auch selber großen Respekt und er ist auch wirklich, das muss man sagen, er ist jeden Abend in der Pressekonferenz als Träger des gelben Trikots, muss er Stellung nehmen zu seinem Tag. Und er ist da sehr, sehr demütig und sagt, also bisher ist alles gut gegangen und ich hoffe, das geht so weiter. Wenn ich nämlich an meine Konkurrenten denke, das ist nicht selbstverständlich, dass wir alle durchkommen. Und entsprechend vorsichtig wird er zu Werke gehen, aber unter normalen Umständen weiß die Konkurrenz und betont das auch, dass Tadej Pogacar unerreichbar ist.
Jetzt hast du gerade von den Hunden gesprochen, die schon mal auf die Strecke springen. Hast du auch bei dieser Tour de France zahlreiche oder mehrere gefährliche Situationen erlebt?
Ja, also es gab ja also immer mal wieder Stürze. Es gibt nicht viele Sprintetappen mehr, aber bei 2 von 5 Sprintetappen gab es auch in der Vorbereitung der Sprints so Massenstürze. Passiert dann immer dann, wenn das Feld ganz aufgeregt ist und alle Sprinter noch nicht so richtig zum Zuge gekommen sind und unbedingt Etappen gewinnen wollen für sich und ihr Team, um das Team eben auch populär zu machen, den Sponsor. Und da kommt es in der Hektik des Tages kurz vor Schluss nach langer Fahrt durch die Hitze schon mal gerne zu Unkonzentriertheiten. Und das ist zweimal passiert. Die Berichterstattung über die Tour wird überschattet von den beiden Stürzen von zwei Top-Favoriten, nämlich Vingegaard und Lipowitz. Das ist außergewöhnlich, dass das in dieser Häufung passiert.
Wenn du sagst, das ist außergewöhnlich, gibt es dafür dann eine Erklärung oder ist die Erklärung einfach Zufall, Pech gehabt, Schicksal?
Ja, bei Vingegaard ist es Zufall, Pech gehabt, Schicksal. Das würde ich ganz klar sagen. Das war auch nach einem Rondpoint, war das so eine Rechtskurve. Und da lag offenbar genau an der Stelle, wo er drüber fuhr, so ein bisschen Rollsplitt. Und das hat ihm das Hinterrad weggerissen. Und er ist vor eine recht hohe Bordsteinkante gerutscht, dann mit der rechten Schulter. Also ganz übel. Und in der Phase hatte er ein hohes Tempo drauf. Bei Lipowitz ist man sich allgemein einig, das war nach einer Abfahrt im Zeitfahren auf einem besonderen Zeitfahrrad. Das unterscheidet sich erheblich von der Straßenmaschine, weil der Lenker besonders ist und die Arme eigentlich dort aufliegen können. Und zum Lenken nimmt man dann den Rand und das ist sehr kompliziert und er hat sich versteuert. Das war ein klarer Fahrfehler. Er war zu schnell an der Stelle und ist dann eben ähnlich wie Vingegaard auch von einer hohen Bordsteinkante mit der rechten Schulter geprallt.
Du hast gerade schon mal erwähnt, das Stichwort Berichterstattung bei der Tour de France. Lass uns da mal etwas tiefer eintauchen. Das ist ja gut in diesem Jahr vielleicht in den Schatten gestellt worden von der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada. Aber im Grunde ist das ja das Sommerevent, das sportliche Sommerevent in Europa. Wenn diese Hubschrauber dann die fabelhaften Bilder aus Frankreich liefern, uns in die Wohnzimmer, also von Schlössern, von Klöstern, von traumhaften Dörfern, Bergmassiven, all das, was Frankreich eben ausmacht, auch in der Provinz. Wie bewusst wird denn hier ein bestimmtes Bild von Frankreich produziert?
Ja, da würde ich sagen, sehr bewusst. Das ist nämlich ein zweiter Teil neben der sportlichen Herausforderung, die die Tour de France mit sich bringt, als drittgrößtes Sportereignis der Welt, ne, und als von den jährlich stattfindenden Sportereignissen sogar das größte. Der Sport steht natürlich grundsätzlich bei den Veranstaltern im Mittelpunkt, aber sie wissen gleichwohl auch, dass es diese zweite Ebene gibt des Rennens, nämlich das ist Frankreich schauen, Frankreich betrachten, Frankreich in all seiner Schönheit wahrnehmen. Und das ist ein bewusster Punkt, weil sich die Tourverantwortlichen auch dessen bewusst sind, dass es viele Leute gibt, die den Fernseher einschalten, um die Tour de France zu gucken, aber nicht wegen des Sports, sondern eben tatsächlich wegen der schönen, von dir ja gerade auch so geschilderten Schlösser, Kirchen, romantischen Täler und pittoresken Bergpanoramen. Also das ist wirklich inzwischen ein großer und erheblicher Teil, der die Popularität der Tour de France ausmacht. Und es gibt Studien über das Zuschauerverhalten, die ganz klar belegen, dass eben dieses Frankreich-Gucken, ja, mindestens 50% der Leute, die einschalten, für sich in Anspruch nehmen.
Ist die Tour de France, kann man das sagen, vielleicht die wirksamste Tourismuswerbung, die Frankreich heute besitzt?
Unbewusst ist das so. Dessen war sich sozusagen die Tourismusindustrie Frankreichs wahrscheinlich am Anfang der Tour de France nicht bewusst. Aber mit den täglichen Fernsehübertragungen, die seit gar nicht mal so langer Zeit wirklich vom Anfang bis zum Ende die Tour übertragen, also vom Start bis zum Ziel, meist über so knapp 4 Stunden, hat sich das so entwickelt im Laufe der Jahrzehnte. Vorher gab es ja auch schon Live-Übertragungen, aber nicht über die komplette Strecke, dass eben tatsächlich die Tourismusindustrie sicherlich sehr davon profitiert, wenn Leute einzelne Regionen für sich entdecken und da später in Urlaub hinfahren.
Du begleitest ja die Tour de France seit vielen Jahren. Verkauft die Tour hier ja ein reales Land oder ist es eher ein idealisiertes Frankreich-Bild, jetzt ohne Vorstädte, sagen wir mal, ohne Industriegebiete und auch ohne soziale Konflikte, die das Land ja sonst auch ausmacht?
Ja, die sozialen Konflikte sind komplett ausgeblendet, definitiv. Was aber tatsächlich so ist, weil es manchmal sich nicht anders ergibt, ist, dass die Streckenplaner eine Etappe auch mal in einem Industriegebiet enden lassen, weil da Straßen möglicherweise etwas breiter sind und nicht so kurvenlastig wie in den Zentren. Und da gehen sie auch offensiv mit um. Das können sie ja auch, weil das betrifft ja nur das konkrete Finale eines Tages. Bis man da angekommen ist, hat man ja wieder die wunderschönen Landschaften dann auch im Programm gehabt. Das nehmen die dann schon in Kauf, wenn es die Praxis eben notwendig macht.
Und wenn man sich dann diese Etappenberichte anschaut im Fernsehen, im französischen Fernsehen, aber auch im deutschen Fernsehen, dann werden ja nicht nur die Bilder gezeigt, sondern dann wird ja auch so eine Geschichte drumherum erzählt. Da wird dann von regionalen Spezialitäten berichtet, von der Schokolade, von historischen Orten oder was auch immer, auch die Bilder entsprechend eingeblendet. Gehört dieses kulturelle Rahmenprogramm inzwischen genauso zur Tour de France wie das Rennen selbst?
Ja, unbedingt gehört das dazu. Es ist sogar so, dass das bewusst ins Programm aufgenommen wird, einfach vor dem Hintergrund, weil die Übertragungen ja sehr, sehr lange dauern, so um die 4 Stunden. Und die Verantwortlichen des Fernsehens den Eindruck hatten, so lange hält man die Leute nicht vor dem Fernseher. Das heißt, man muss denen auch währenddessen etwas bieten. Und mir hat mal Uli Fritz, das ist der Tourchef des ARD-Tourteams, erzählt, dass er um die Jahrtausendwende quasi erfunden hat, dass man eben auch in das normale Fernsehprogramm solche kulturellen Vorlesungen mit integrieren kann, dass man halt ein Schloss besonders in den Mittelpunkt stellt oder eine Kirche oder eine Burg und dazu ganz viel erzählt und gleichzeitig eben auch sich vorab die Strecke anguckt und schon dann, wenn sie rauskommt, sie wird im Juli veröffentlicht, gibt es Teams der ARD, die einzelne Passagen der Tourstrecke abfahren, um Besonderheiten zu entdecken und dann eben auch so filmische Berichte schon zu erstellen. Und die werden während der Etappe eingeklinkt. Und es ist ganz interessant, weil man eigentlich glaubt, das hätte die ARD oder Uli Fritz in dem konkreten Fall von den französischen Kollegen übernommen. Aber nein, es war umgekehrt. Es waren also die Deutschen, die tatsächlich diese Idee hatten, kulturelle Besonderheiten mit in den Tourberichterstattungsbogen reinzuklemmen sozusagen. Und die Franzosen haben das mit Freude aufgenommen. Und sie haben sogar inzwischen seit geraumer Zeit einen Historiker dabei, der mit den sportlichen Kommentatoren immer wieder zu Wort kommt während der Live-Übertragung, um Einsprengsel von seinen kulturellen Ideen oder von den kulturellen Besonderheiten der aktuellen Strecke einfließen zu lassen.
Und weiß man etwas darüber, was das bedeutet für diese kulturellen Besonderheiten, wenn die da präsentiert werden? Erleben die dann einen wahren Touristenansturm danach?
Ich glaube, das ist schwer zu messen, weil das sind ja grundsätzlich eben auch schon Dinge, die ohnehin schon sehr stark frequentiert werden. Aber bei manchen Sachen, die vielleicht im Ausland noch nicht so bekannt sind, zieht das bestimmt großes Interesse hervor. Wir müssen sich ja auch überlegen, dass die Tour de France live in 190 Länder der Welt übertragen wird. Viel mehr Länder gibt's ja gar nicht. Das heißt also, man kann in Indien genauso mal sehen, wenn ein Schloss in den Pyrenäen in den Mittelpunkt gestellt wird, wie eben in Deutschland oder in Frankreich selbst, ne?
Und die Auswahl der Start- und Zielorte, das ist aber auch darüber hinaus noch ein riesiges Geschäft für die Tour de France, aber auch für die Gemeinden und ein riesiger Kampf, um da hinzukommen, oder?
Ja, es gibt 300 Bewerbungen für Start- und Zielorte pro Jahr im Schnitt. Manchmal sind es ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Und der Tourchef Christian Prudhomme entwickelt aufgrund der vorliegenden Bewerbungen dann meist im August, also jetzt dann sozusagen in einem Monat, die genaue Tourstrecke für die Tour 2028. Das heißt also 2 Jahre voraus. und steckt das auf einer riesigen Frankreich-Karte mit Fähnchen so ab. Und daraus entwickelt sich langsam aber sicher so seine Idee von dem Parcours. Und dann hat er einen Streckenchef, Streckenarchitekten, der heißt Thierry Gouvenou und der war selbst 7-mal bei der Tour de France dabei. Und der schaut dann, der weiß natürlich genau, welche Straße für Radfahrer geeignet ist, so für so ein Peloton von 180 Fahrern, dass die da auch durchkommen und der ganze Tross von Begleitfahrzeugen. Der fährt dann diese Punkte ab und guckt, dass zwischen A und B, zwischen dem potenziellen Start- und Zielort, dann eine vernünftige, fahrbare Strecke entsteht. Und seine Aufgabe ist obendrein von Prudhomme mit auf den Weg gegeben, möglichst viele Schwierigkeiten in dieser Strecke zu verstecken. Und das hängt wieder eben mit der langen Fernsehübertragung zusammen. Man möchte da eben auch viele abwechslungsreiche Punkte haben, wo man dann auch mal die Favoriten sieht, dass sie sich gegenseitig bekämpfen. Das heißt, dass nicht nur so eine monotone Flachstrecke da existiert, sondern immer wieder Abwechslung, immer wieder schwere Passagen, sodass sich insgesamt ein stimmiges Bild für die Leute gibt, die das zu entscheiden haben. Und bisher muss man sagen, Prudhomme ist seit 2007 Tourchef, ist ihm das sehr, sehr gut gelungen, weil er deutlich mehr, sagen wir mal, den Schwerpunkt auf das Spektakel legt als sein Vorgänger Jean-Marie Leblanc, der eher nach einem Schema F seine Tour de France konzipiert hat.
Heißt aber dann auch, dass vor 50, 60 Jahren die Tour ganz anders ausgesehen hat von den Strecken, weil es da eben diese TV-Dominanz auch noch nicht gab.
Ja, wir hatten ja gerade, das müsste ich vielleicht auch nochmal eben erwähnen, auch noch gesagt oder beziehungsweise festgestellt, dass Start- und Zielorte eine Bewerbung einreichen müssen und sich dessen bewusst sein müssen, dass sie Geld dafür bezahlen müssen, diese Ehre zu haben. Für einen Startort sind das 100.000 Euro. Und für einen Zielort 130.000 Euro. Und wenn man beides zusammennimmt, kriegt man wahrscheinlich noch eine Vergünstigung. Aber diesen Betrag muss man investieren. Und dann ist es eben die Frage, kann das eine Gemeinde oder kann sie es nicht? Und jetzt nochmal zu deiner Frage zurück. Die war nochmal.
War vor 50 Jahren oder vor 60 Jahren, als es diese langen TV-Übertragung noch nicht gab, da sah dann auch so eine Tour-Etappe ganz anders aus.
Ja. Es führte natürlich immer, weil Frankreich ja grundsätzlich ein schönes Land ist, immer durch landschaftliche Besonderheiten, das auch damals schon. Aber sie waren dabei, schon früh zu entdecken, dass sie viel Geld damit machen können, mit ihrer Tour und mit den einzelnen Start- und Zielorten. Es gab damals tatsächlich manchmal Halbetappen an einem Tag. Das heißt, man kriegte dann also zwei Startorte und zwei Zielorte in den Parcours eingebaut, in den Rahmen eines Tages. Und es gab sogar bisweilen Drittel-Etappen, das heißt, man kriegt da also drei Startorte und drei Zielorte in den Tourparcours integriert, alles an einem Tag. Mal drei natürlich dann die Einnahmen, beziehungsweise mal zwei. Aber das hatte dann ein Ende, nachdem die Fahrer kollektiv gestreikt hatten, weil die Ruhephasen immer geringer wurden und der Weg von einem Zielort zum nächsten Startort manchmal total lange gedauert hat, sodass die völlig unter Strom standen und ihre Ruhephasen nicht mehr richtig einhalten konnten. Und das hat die Tourdirektion damals dann auch eingesehen. Also diese Sachen gibt es in der modernen Tourgeschichte nicht mehr. Da gibt es nur noch Etappen an einem Tag von A nach B.
Wenn wir dann aber schon beim Thema Kommerz sind, dann muss ich diese Frage noch anschließen. Es gibt ja nicht nur die normalen Start-Ziel-Etappen und die normale Bewerbung, um Start-Ziel-Stadt zu werden, sondern es gibt den großen Beginn der Tour de France, der auch gerne mal im Ausland stattfindet, unter anderem auch in Deutschland. Wie umkämpft ist diese erste Etappe?
Der Grand Départ, das ist der berühmte Grand Départ. Das ist so ein Komplettpaket, was man dann kriegt mit der Präsentation der Teams, die am Donnerstag stattfindet. Die Tour startet in der Regel samstags. Dieser Grand Départ ist halt so ein Gesamtpaket, dass man eben zudem noch eine Etappe am Sonntag und am Montag meist noch den Start in den nächsten Zielort dazu bekommt. Und weil dann sozusagen das ganze Fahrerlager vor Ort ist und das eine ganze Zeit lang und dieser Grand Départ-Ort dann im Mittelpunkt der Medienberichterstattung steht, nehmen die Tourorganisatoren dafür ein deutlich höheres Signing-Fee, in dem konkreten Fall 4,5 Millionen Euro. Und sie gehen bewusst und mit großer Freude ins Ausland, um eben sozusagen das Sendungsbewusstsein der Tour de France eben auch in die ausländischen Regionen zu tragen, also um das Rennen auch im Ausland populär zu machen. Und das klappt ganz, ganz doll und erstaunlich gut. 2022 etwa war der Tourstart in Dänemark Und es war ein Volksfest in diesem ganzen Land, da wo die Tour langgefahren ist, waren so viele Leute, das habe ich noch nie gesehen, diese Menschenmassen dort. Das hatten wir auch zuletzt in England, als die Tour de France in England gestartet ist. Und da waren auch in Zehnerreihen Leute und haben sich diesen Tourstart, den Grand Départ in England angeschaut. Nächstes Jahr ist der Tourstart tatsächlich in Edinburgh. Ich glaube, so weit im Norden war die Tour noch nie. Also in Schottland. Das heißt, der ganze Tourtross wird nach Nordeuropa verlegt, um dann von Edinburgh aus irgendwann in Paris anzukommen, 3 Wochen später.
Wenn du sagst, das ist ein großes Volksfest, super Stimmung, was unterscheidet denn die Stimmung an der Strecke von anderen großen Sportveranstaltungen? Du hast gerade schon gesagt, die Tour de France ist die wichtigste jährliche Sportveranstaltung der Welt im Sommer.
Ja, da zum Beispiel sagt Christian Prudhomme, der Tourdirektor, sagt halt immer, dass Frankreich das Stadion der Tour de France ist und der Eintritt ist frei und jeder kann an die Strecke kommen. Und das ist eben auch das klassische Bewährte der Tour de France, diese Tradition. Mir ist das in diesem Jahr auch nochmal am Rande der Strecke aufgefallen. Da sitzen halt alle denkbaren Generationen. Da sitzt der Opa mit der Oma neben dem Papa und der Mama und den Kleinkindern und seinen Enkeln und den Kindern seiner Kinder. Und verfolgen die Tour de France und warten auf die Tour de France, dass die Fahrer vorbeikommen. Und der Opa hat es garantiert von seinem Vater oder seinem Opa auch schon mit auf den Weg bekommen. Das heißt, das ist also ein generationsübermittelnder oder eine Veranstaltung, die Generationen mitreißt. Und jeder möchte aufgrund der Erfahrungen von Opa und Oma, was die so Schönes erzählen über die Tour de France, unbedingt auch an der Strecke dabei sein. Das ist halt das Fund, mit dem die Tourverantwortlichen wuchern können, auf das sie sich immer verlassen können, sodass halt die Strecke immer voll besetzt ist, kann man sagen. Auch an Stellen, wo man denkt, da kommen doch gar keine Zuschauer hin. Also das ist eben auch so ein Faszinosum der Tour, dass halt so eine 180-Kilometer-Etappe am Seitenrand links und rechts von Leuten gesäumt ist. Man muss aber dazu sagen, wenn ich das noch kurz erwähnen darf, warum die Leute so gerne da stehen und warten, das hängt auch damit zusammen, dass vor dem Teilnehmerfeld, ungefähr 1,5 Stunden vor dem Teilnehmerfeld, eine Werbekarawane durchs Land zieht. Das ist so ein Riesenumzug von 190 Wagen, die besonders dekoriert sind im Stile ihrer Sponsoren. Und da stellen halt ganz viele Marken ihre Produkte zur Schau und werfen Pröbchen von ihren Produkten. Und das ist natürlich so eine Art Karnevalsumzug im Sommer. Und da warten viele Leute eben auch drauf, um Taschen, Hüte, Kappen, T-Shirts, solche Sachen zu fangen. Und insbesondere lockt das die kleinen Kinder auch an.
Aber man muss natürlich auch sagen, also die Menschen stehen da stundenlang am Straßenrand, sehen dann diese Tourkarawane, aber wenn es dann tatsächlich um das Sportliche geht und wir nicht über eine Bergetappe sprechen, dann und das Feld noch halbwegs zusammen ist, dann rast das Feld ja in nur wenigen Sekunden an den Zuschauern vorbei, ne? Und dann ist die Sache erledigt.
Das ist komplett richtig, aber man muss sich das so vorstellen. Das ist halt ein Riesenspektakel, was dieses Peloton, dieses Knäuel der Fahrer zusammenhält sozusagen. Das heißt, schon bevor sie kommen, fahren ganz, ganz viele Autos da vorbei und warnen die Zuschauer noch eine halbe Stunde, noch 15 Minuten oder so, ne? Und dann kommen ganz viele Autos der einzelnen Teams vorbei, dann kommen nochmal Rettungswagen und warnende Autos, die sagen, jetzt bitte am Straßenrand bleiben, die Tour de France kommt gleich und so weiter. Und das hat dann so einen feierlichen Duktus auch. Meine Damen und Herren, die Tour de France kommt gleich, bleiben Sie auf Ihren Plätzen, so, ne? Und dann kommen tatsächlich die Fahrer und selbst wenn sie zusammen sind und dieser ganze Pulk dann in 10 Sekunden vielleicht an jedem einzelnen Zuschauer vorbei ist, geht es dahinter ja nochmal weiter. Dann kommen nochmal die zweiten Autos der Teams, dann kommen nochmal Rettungswagen, dann kommen nochmal Sicherheitsautos, nochmal Polizeiautos, Motorräder ohne Ende, die alles dann eben tatsächlich so absichern, dass sie an den Straßenrändern entlang fahren, damit die Zuschauer spätestens dann zurückweichen. Also es ist ein Riesenspektakel.
Im Grunde kann man das sagen, wahrscheinlich, ne? Eines der letzten Rituale, nationalen Rituale in Frankreich, bei denen jetzt Stadt und Land, unterschiedliche Generationen und soziale Milieus auch vor allem, zumindest für diese paar Stunden zusammenkommen.
Ja, und das Interessante ist, dass das eben sozusagen an jedem Ort der Tourstrecke passiert, da wo sie lang fährt. Und das ist, wie gesagt, eben auch so ein großes Merkmal der Tour de France, dieses Bewusstsein, dass das etwas ganz, ganz Besonderes ist. Und da müssen wir hin, wenn das bei uns in der Nähe ist. Das müssen wir uns angucken. Wir können jetzt hier nicht einfach zu Hause bleiben und den Fernsehen gucken. Nein, wir müssen jetzt an die Strecke. Das ist natürlich so eine Markenbildung auch der Tourorganisatoren, die sich total etabliert hat.
Dann lasst uns mal darüber sprechen, wie französisch die Tour eigentlich noch ist. Du hast ja gerade gesagt, Grand Départ findet im Ausland statt häufig oder in der Regel kann man, glaube ich, schon fast sagen, nächstes Jahr eben in Schottland, in Edinburgh. In Deutschland war das auch schon häufiger der Fall. Die wichtigsten Fahrer, auch das hast du ganz am Anfang gesagt, die kommen längst aus anderen Ländern, Slowenien, Belgien, Dänemark, Deutschland, ja mittlerweile auch oder mal wieder. Oder auch andere Länder, die Sponsoren sind global, glaube ich, so muss man das zusammenfassen, und die Teams auch international. Wie französisch ist denn die Tour de France heute überhaupt noch?
Im Grunde würde ich sagen, ist den Verantwortlichen egal, wie französisch sie noch ist. Hauptsache, sie hat den Stellenwert, den sie hat, oder behält den Stellenwert, den sie hat, und zieht damit immer Sponsoren an, ob sie nun aus Frankreich kommen oder aus den USA. Aber am Ende des Tages ist die Tour de France deshalb französisch, selbst wenn sie in Edinburgh startet nächstes Jahr oder irgendwann vielleicht mal auch in Slowenien oder sie ist auch schon in Italien gestartet, oder man kann sich auch vorstellen, dass sie, oder in Irland ist sie mal gestartet, dass sie auch vielleicht mal in Rumänien beginnt oder sowas, ne? Immer dann ist es ja noch die Tour de France und da steckt ja immer noch der Name France drin und irgendwann erreicht man dann auch La France und dann ist das in Frankreich weiterhin das große Thema, dann ist das eine französische Nationalveranstaltung, ein Kulturdenkmal Frankreichs, unabhängig davon jetzt, ob ein Slowene gewinnt oder kein Franzose eine Etappe gewinnt. Das ist trotzdem das große Highlight und die Zuschauerquoten von France Télévisions, die das Rennen übertragen und auch die Weltregie haben, sind halt herausragend und sie sind Jahr für Jahr interessanterweise besser, obwohl seit 1985 kein Franzose mehr die Tour de France gewonnen hat.
Ja, darüber müssen wir auch sprechen. Ne? Frankreich organisiert das bedeutendste Radrennen der Welt, wartet aber seit Bernard Hinault eben auf einen eigenen Sieger. Ist das für die französische Öffentlichkeit noch eine offene Wunde, glaubst du?
Ja, da bin ich fest von überzeugt. Also sie haben wirklich ein Problem damit, dass jetzt sozusagen die Tour in anderer Länder Hände geraten ist. Und dass ein Slowene nach dem anderen gewinnt oder immer wieder derselbe Slowene gewinnt und kein Franzose sehr weit vorne ist. Aber 36 Mal haben von den 113 Austragungen der Tour de France Franzosen gewonnen und das ist ja ein Riesenprozentanteil. Jetzt haben sie den Eindruck, es könnte sich nach Jahren des Darbens endlich mal etwas tun, weil aus dem Nichts erschien ein 19-jähriger Wunderknabe namens Paul Sexas und der ist in der Lage, gleichsam stark in den Zeitfahren aufzutreten und in den Bergen. Und dem wird zugetraut, auf lange Sicht, wenn Pogacar mal abgetreten ist oder die jetzige Generation von Siegfahrern abgetreten ist, dass er die Nachfolge antreten kann, dass er also tatsächlich in der Lage ist, die Tour de France zu gewinnen. Das sagen alle Experten, das sagt vor allen Dingen Bernard Hinault, der dann auch froh ist, nicht mehr genannt zu werden als letzter Tour de France-Sieger seiner Nation.
Warum braucht denn Frankreich solche Figuren offenbar so dringend?
Ja, in der Phase, wo das nicht so war, also seit 1985, haben sie sich halt immer mit anderen Dingen beholfen. Dann haben sie halt mal für die anderen Nationen oder die Teilnehmer von anderen Nationen gehalten, aber so richtig war das nichts. Es gab mal so eine Phase, da ist ein französischer Fahrer namens Thomas Vöckler ist 14 Tage im gelben Trikot gefahren. Da war die Nation außer Rand und Band, das war Anfang der 2000er Jahre. Und total in Vöckler-Stimmung, im Vöckler-Hype ist da entstanden. Und daran sieht man, wie entwöhnt diese Nation ist in Bezug auf das gelbe Trikot und wie sie danach giert quasi oder sich danach sehnt, dass es endlich wieder soweit ist.
Und dieser enorme Erwartungsdruck, der da aus deinen Schilderungen zu sehen ist, ist das vielleicht auch sogar ein Grund dafür, dass französische Talente in der Vergangenheit eben nicht ganz nach oben gekommen sind?
Das spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Das betont zum Beispiel Bernard Hinault immer wieder. Hinzu kommt aber auch, dass die französischen Fahrer aufgrund der Tatsache, dass sie Franzosen sind und dass es viele französische Teams gibt, somit auch von der Tour de France eingeladen werden. Es gibt die World Tour, der gehören 18 Teams an, die haben eine Startgarantie bei der Tour de France. Aber die Tour kann 5 Wildcards aussprechen für unterklassigere Teams. Und die erhalten in der Regel französische Teams. Und das wissen natürlich auch die Teamchefs der französischen Teams, die meist mit französischen Fahrern auch ausgestattet sind, sodass viele eben sagen, der Leistungsdruck ist gar nicht groß genug, als dass man sich extrem bewähren muss, um überhaupt einen Platz in einem Profiteam zu bekommen. Der ist halt bei anderen Mannschaften wie der von Pogacar deutlich höher, um da überhaupt reinzukommen. Das heißt, die Fahrer, die da fahren, haben dann schon unheimlich viel Energieleistung aufbringen müssen, um überhaupt diesen Platz zu kriegen und sich eben bewiesen als Profis, während die Franzosen das nicht müssen, weil sie automatisch eingeladen werden zur Tour und dann eben vermeintlich schwächere Fahrer auch die Chance erhalten, da teilzunehmen. Das ist auch ein Teil des Problems, warum es Franzosen bisher nicht so gut nach vorne geschafft haben. Und dann gibt es halt einfach auch, sagen wir mal, historische Zufälle. Es ist einfach auch unglaublich, dass in Frankreich kein Talent sich entwickelt hatte, was mithalten konnte. Was aber auch wiederum, wir sprachen ja auch schon darüber, was wiederum an der Globalisierung liegt, weil jetzt viel mehr Länder Interesse haben, eben auch Fahrer zu stellen, beziehungsweise viel mehr Fahrer aus viel mehr Ländern auf die Idee kommen, bei der Tour de France starten zu wollen. Und dann eben auch zwangsläufig irgendwann da auch mal Erfolg haben. Also sozusagen die Globalisierung, das Größermachen der Tour de France, das Bekanntmachen im Ausland, hatte dann für die französischen Fahrer, für die Franzosen selbst, die das ganze Rennen ja ausrichten, negative Auswirkungen.
Du hast gerade von Leistungsdruck gesprochen bei den französischen Teams oder bei allen Teams natürlich. Dann lass uns noch mal auf das Geschäft hinter diesem großen Volksfest blicken. Wenn man sich das so anschaut, nach den schweren Stürzen, du hast hier am Anfang sehr anschaulich erklärt bei dieser Ausgabe der Tour de France, da werden ja die Teamstrategien innerhalb von wenigen Minuten, man kann sagen, neu geordnet. Wie hart und ökonomisch durchgetaktet ist dieses Geschäft eigentlich hinter den emotionalen Fernsehbildern?
Naja, es ist natürlich in der Tat so, dass jedes Team sich verspricht von der Teilnahme an der Tour de France, auch diejenigen, die keine Chance haben auf einen Tagessieg oder sogar auf einen vorderen Platz in der Gesamtwertung, dass sie dann bewusst ohne große Aussicht auf Erfolg einzelne Fahrer nach vorne schicken in Ausreißergruppen, weil sie wissen, dass diese Ausreißergruppen dann eben so lange im Fernsehen live gezeigt werden, wie diese Ausreißergruppe besteht. Und dann sieht man die ganzen Logos der Firmen und viele Leute fragen sich, ja, wofür steht das denn? Ach, das denn, das und das. Und sie schlagen das möglicherweise nach. Und dann ist der Werbeeffekt, den ein Team erreicht hat und die Investition in dieses Team damit schon gerechtfertigt. Weil du bist halt zum Teil über 3 Wochen hinweg bis zu 2-3 Stunden eben live im Fernsehen. Das schaffst du bei einer Fußballübertragung nicht, bei der Bundesliga oder so. Sind es halt 90 Minuten an einem Spieltag, aber eben auch einmal die Woche. Aber hier hast du 3 Wochen jeden Tag die Möglichkeit, dich mit deiner Mannschaft zu zeigen. Und das machen die Teams, die nicht so viel abräumen können, bewusst. Diejenigen, die viel abräumen, sind dann ja präsent, wenn es um die Entscheidung des Tages geht.
Du sprichst immer von den Fernsehübertragungen, die natürlich traditionell die ganz große Bedeutung haben. Andererseits wird dem linearen Fernsehen ja auch gerne mal das Totenglöckchen geläutet und man sagt, die Bedeutung nimmt ab, Social Media, die Bedeutung nimmt zu. Ist das eine Gefahr für die Tour de France, dass es vielleicht in 10, 15 Jahren, dass eventuell gar nicht mehr die Medienstruktur besteht, dass die Leute sich da stundenlang an den Fernseher setzen und die Tour de France verfolgen?
Das verlagert sich. Es ist ja jetzt möglich, jede Etappe auch im Stream zu verfolgen. Und wir sprachen gerade schon von dem ARD-Teamchef Uli Fritz. Der hatte mir auch erzählt, dass in diesem Jahr deutliche Anstiege der Streaming-Zahlen von ARD Sportschau oder von der ARD Mediathek, wo ja auch das Rennen live übertragen wird oder wo man es auch an jedem Platz der Welt live sehen kann, ohne in Deutschland sein zu müssen, dass diese Zahlen erheblich zugenommen haben und dass im linearen Fernsehen aber immer noch die Zahlen konstant bleiben. Das heißt also, es verlagert sich vielleicht so ein bisschen, bleibt aber auf hohem Niveau konstant. Und man muss dazu sagen, dass das mediale Interesse nicht nur durch das Fernsehen besteht, dass dadurch sogar eben ein großes Interesse geschürt wird, alles nochmal in Ruhe nachzulesen. Die französische Sporttageszeitung L'Équipe berichtet bis zu 12 Seiten täglich von der Tour de France, hat das seit jeher gemacht, früher unter dem Vorgängernamen Lotto, hat sie sogar die Tour de France erfunden, um eben Auflage zu machen. Und dieses Prinzip funktioniert weiterhin in Zeiten sinkender Auflagen von Tageszeitungen. Die Equipe verzeichnet im Juli, dem Monat der Tour de France, immer wieder Höhepunkte des Absatzes. Und das heißt also, es besteht weiterhin auch ein großes Interesse, diese heroischen Geschichten, die auf der Straße geschrieben werden, am Tag danach in Ruhe nochmal nachzulesen.
Wir biegen jetzt so langsam auf die Schlussetappe unseres Podcast-Gespräches ein, wenn man mal bei den sportlichen Bildern der Tour de France bleiben will. Und wenn man über die Tour de
Ja.
France spricht, dann kann man natürlich das Thema Doping nicht außen vor lassen, weil es irgendwie zur Tour de France historisch auch dazugehört. Doping und Radsport sind nun wirklich eng miteinander verbunden. Kann so eine außergewöhnliche Leistung, wie wir sie bei jeder Tour de France von den Fahrern sehen, heute überhaupt noch ohne Misstrauen betrachtet werden? Wie blickst du auf diese Leistung?
Also erstmal möchte ich betonen, dass natürlich der Radsport in der Vergangenheit ein massives Dopingproblem hatte, Schrägstrich vielleicht heute auch noch hat. Aber ich möchte unbedingt darauf hinweisen, dass das nicht nur in dieser Sportart so ist, sondern dass wir möglicherweise in jeder Sportart ein Riesenproblem haben mit leistungssteigernden Substanzen und der Entdeckung von denselben, ne? Bei der Tour de France würde ich sagen, steigen ja immer wieder, oder im Radsport allgemein, steigen ja immer wieder die Bestzeiten, nur werden immer wieder erneuert. Das heißt, die Rekordmarken fallen sukzessive in Bezug auf Erklimmung von einem Berg oder von einem Bergpass. Im Vergleich zu der Zeit von vor 20 Jahren, als Jan Ullrich noch gefahren ist, haben sich aber interessanterweise sehr, sehr viele Dinge ganz, ganz enorm verändert. Zunächst mal die Räder. Das sind inzwischen ganz schwer steuerbare Maschinen. Da braucht man quasi eine Einleitung für, um sich da, man braucht, kann sich da nicht mehr einfach so draufsetzen und losfahren. Die sind halt extremst nutzerfreundlich. Die Kleidung ebenfalls. Und der entscheidende Punkt im Vergleich zu früher sind halt die trainingswissenschaftlichen Erkenntnisse. Jan Ullrich hat mir auch mal erzählt, wenn ich mit meiner Art zu trainieren, heute trainieren würde, hätte ich überhaupt gar keine Chance, im Feld mitzukommen. Ich habe immer komplett völlig falsch trainiert. Nach den neuesten trainingswissenschaftlichen Erkenntnissen würde ich ganz anders trainieren müssen. Und der vierte entscheidende Punkt ist die Ernährung. Ulrich sagt mir auch, ja, damals, man kann sich gar nicht vorstellen, was wir damals zu uns genommen haben vor den Etappen, in der Hoffnung, dass es dann eben bis zum Ende reicht. Aber heutzutage wird die Ernährung extremst gesteuert. Die Fahrer haben gelernt, im Vergleich zu früher, Kohlenhydrate in großen Mengen zu sich zu nehmen. Das heißt also 80 bis maximal so 120 Gramm pro Stunde. Und das mal 4 Stunden. 4 mal 80 sind 320. Und 320 Gramm Kohlenhydrate entspricht einer riesigen Portion Nudeln. Und das können die inzwischen während eines Rennens zu sich nehmen. Das sind halt alles so Punkte, die es verständlicher machen, dass die Fahrer schneller sind als früher, dass sie inzwischen die Etappen deutlich mit einer deutlich höheren Durchschnittsgeschwindigkeit schaffen als in den Jahren zuvor. Aber gleichwohl würde ich für keinen einzigen Fahrer meine Hand ins Feuer legen. Dazu war die Vergangenheit zu schändlich, was den Radsport betrifft. Wir hatten jetzt auch verstärkt Dopingkontrollen in der Nacht. Das ist eigentlich nicht zugelassen. Es ist nur dann zugelassen, wenn ein Verdacht besteht, dass etwas passiert hätte sein können. Und nachts wurden getestet Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar, also zwei der Top-Favoriten der Tour. Wenn man bedenkt, dass der Hintergrund dieser Kontrollen eben ist, dass möglicherweise man eine Information hat, dass da etwas nicht mit rechten Dingen zugeht, dann weiß man auch, dass das Thema Doping aktuell selbstverständlich auch noch eine Rolle spielt. Aber wie gesagt, ich möchte betonen, der Radsport hat ein Problem, aber die Leichtathletik, das Schwimmen und sonstige sportliche Großveranstaltungen, Großherausforderungen ebenfalls.
Du sagst, deine Hand würdest du für keinen Sportler bei der Tour de France ins Feuer legen. Da sind wir auch nochmal beim Thema Feuer. Sollten wir vielleicht auch nochmal bei dieser Ausgabe der Tour de France drauf zu sprechen kommen. Eine Hitze, Waldbrände, Extremwetter, kann man sagen, verändern inzwischen auch den Rennalltag bei der Tour de France. In diesem Jahr war das besonders deutlich der Fall. Ja, muss sich die Tour langfristig an den Klimawandel anpassen? Gibt es da schon erste Entscheidungen, erste Reaktionen, wird da schon mit in die Planung aufgenommen, das Thema?
Ja, auf jeden Fall. Also diese Hitzewelle, die wir bis zum, sagen wir mal, Mitte der zweiten Woche der Tour haben, sie geht ja insgesamt 3 Wochen, also die Hälfte des Rennens. Also nicht nur, es war nicht nur heiß, es war brütend heiß. Es war zum Teil um die 40 Grad während der Etappen. Und die Fahrer haben das besonders gemerkt in den Tälern, wenn die Hitze drin stand, war es kaum zu ertragen. Und daraufhin entbrannten völlig zu Recht natürlich Debatten, wie man in der Zukunft damit umgeht. Pogacar hatte vorgeschlagen, den Juli und August für sportliche Veranstaltungen in der Natur zu streichen. Das ist natürlich nicht zu machen mit der Tour de France. Das ist der klassische Ferienmonat der Franzosen, ist der Juli. Und im Juli findet die Tour de France statt. Das ist sozusagen ein Ensemble, was nicht zu trennen ist. Dann gab es halt die Überlegung, die Tour-Etappen starten manchmal erst um 14 Uhr, also in der Hitze des Tages. Und sie dauern dann so bis 17:30 Uhr, 18 Uhr, ebenfalls in der Hitze des Tages, ob man die nicht nach vorne verlegen kann. Und ich glaube, der Diskussion wird die Tour de France, werden ihre Verantwortlichen und Organisatoren nicht entkommen, dass man sagt, man startet eben um 9 Uhr. Und wenn man sagt, das klingt absurd, dann muss man aber nur in die Vergangenheit gucken, weil die alten Tourhelden erzählen, dass sie damals tatsächlich in ihrer Zeit vor 50, 60, 70 Jahren um 9 Uhr gestartet sind, weil ihr Ziel war, um 15 Uhr anzukommen, 16 Uhr spätestens. Jetzt nicht aus Gründen der TV-Übertragung, sondern einfach aus Gründen der Ökonomie, um dann eben um 16 Uhr wieder zum nächsten Startort ganz gut zu kommen, ne, zum Hotel. Wenn man jetzt aber die Tour de France Startzeiten auf 8, 9, 10 Uhr vorverlegt, wird es große Proteste der Fernsehanstalten geben, die aber natürlich einen wichtigen Batzen Geld in die Kasse der Tour de France-Organisatoren spülen durch den Erwerb der TV-Rechte, weil sie sagen, zwischen 9 und 12 guckt kein Mensch zu. Die Leute schalten eben ein und deshalb findet die Tour so spät oder startet sie so, starten die einzelnen Etappen so spät, zwischen 13 und 17 Uhr. Das ist so die gesetzte Tourzeit. Wenn man jetzt von 9 bis 14 Uhr fährt, ist halt die Frage, ob die Leute in der großen Menge wie vorher zuschauen und ob sie in der großen Menge wie vorher auch am Streckenrand stehen. Also man ist mitten in einer Debatte, in einer fast schon Dilemma-Debatte und es wird spannend zu sehen sein, wie die Tour dieses Problem löst. Dass sie daran arbeiten muss, steht nach dieser Ausgabe der Tour de France fest.
Letzte Frage. Nach dieser Ausgabe der Tour de France sagst du, was wird von dieser Ausgabe der Tour de France bleiben, wenn Zeiten, wenn Etappensieger und vielleicht auch der Tour-Gesamtsieger, wenn das alles längst vergessen ist?
Naja, die erste Tourteilnahme von Paul Sexas, das wird, sagen wir mal, in 10 Jahren wird man sich vielleicht dann daran erinnern, ah ja, es war ja 2026, wo der zum ersten Mal gestartet ist, wenn er jetzt die Tour dreimal gewonnen hat oder so. Und was auf jeden Fall in Erinnerung bleiben wird, ist die tourhistorisch sportliche Superleistung von Tadej Pogacar, wenn er gewinnt, dass er dann zum 5. Mal gewonnen hat. 5 Siege haben bisher nur 4 Fahrer erreicht. Jacques Anquetil, ein Franzose in den 50er und Anfang der 60er Jahre. Eddy Merckx danach Ende der 60er und in den 70er Jahren. Dann hatten wir Bernard Hinault, der bis zur Mitte der 80er Jahre erfolgreich war und Miguel Indurain, der zwischen 91 und 95 fünfmal in Folge die Tour gewonnen hat. Und in diesen illustren Kreis würde er sich vorarbeiten. Und das alleine ist dann auch wieder etwas Besonderes, wenn man sagt, das geschah 2026 bei der 113. Auflage der Tour de France.
Folge 108 von Frankophil mit dem Journalisten und Autor Stefan Klemm. Er hat unter anderem das Buch Tour de France: Kein Berg zu hoch, kein Weg zu weit geschrieben. Wissenschaftliche Begleitung dieser Folge Landry Charrier. Der Dank für Förderung und Unterstützung geht an die Gustav-Stresemann-Stiftung und den Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Mein Name ist Andreas Moll.